NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen. In Brüssel wurde heute die Einigung zum Brexit erzielt. Dazu gleich Bericht, Reaktionen und Kommentar. Außerdem geht es um das gefährliche Geschäft mit medizinischen Implantaten, das weltweit Todesopfer fordert. Der Vorsitzende des niedersächsischen DITIB-Verbandes tritt wegen zu starker Einflussnahme durch die Türkei zurück. Die Schweiz stimmt gegen nationale Alleingänge im Völkerrecht. Neuer Giftgasangriff auf Aleppo, die Urheber sind nicht klar auszumachen. Und der Sport am Sonntag. Im Studio begrüßt Sie Ferdinand Klien. Die 27 EU-Staaten haben in den Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien Einigkeit gezeigt. Die 585 Seiten starke Vertragslösung wurde heute in Brüssel unterzeichnet. Sie ist juristisch wasserdicht. Die wichtigsten Punkte: eine Schlussrechnung für Großbritannien von bis zu 45 Milliarden Euro, die Beibehaltung der Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und der Briten in der EU. Zudem gibt es eine Übergangsfrist für Großbritannien bis Ende 2020. Für Wirtschaft und Bürger ändert sich also so gut wie nichts und es gibt sogar eine einmalige Verlängerungsmöglichkeit bis Ende 2022. Und auch die Grenzkontrollen zwischen Nordirland und Irland sollen noch geklärt werden. Trotzdem Stefan Überbach über einen historischen Tag, den niemand in Brüssel gut fand.
Ein Tag für Europas Geschichtsbücher, aber kein Tag zur Freude. Stattdessen gedrückte Stimmung überall. Heute gibt es keine Sieger, sondern nur Verlierer, sagt der niederländische Regierungschef Mark Rutte. Und wir alle hassen den Brexit.
We all still hate the fact that the UK is leaving.
Es ist tragisch, dass Großbritannien die EU nach 45 Jahren verlässt.
C'est un jour très triste.
Sehr traurig ist das alles, eine echte Tragödie, findet Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Immerhin, mit dem 585 Seiten dicken Scheidungsabkommen und mit der politischen Erklärung zur gemeinsamen Zukunft hätten beide Seiten noch das Beste aus der schwierigen Lage gemacht. Handel, Sicherheit, Energie, Verkehr, Klimaschutz und vieles andere mehr. Die EU will mit Großbritannien künftig so eng zusammenarbeiten wie mit keinem anderen Land. Eines ist sicher, sagt Ratspräsident Donald Tusk, der sich heute ganz offensichtlich für die nötige Prise Pathos zuständig fühlte. Wir bleiben Freunde bis zum Ende aller Tage und darüber hinaus.
We will remain friends until the end of days and one day longer.
Ausgehandelt werden soll die neue umfassende Partnerschaft während einer längeren Übergangsphase, in der sich für Bürger und Wirtschaft kaum etwas ändert. Spätestens Ende 2022 soll alles unter Dach und Fach sein. Auch eine Lösung für die Frage der künftigen Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Ist das denn am Ende überhaupt noch eine echte Trennung? Aber natürlich, sagt Angela Merkel und liefert damit der britischen Premierministerin Schützenhilfe.
Das zeigt sich in der Frage, wie Streitigkeiten in Zukunft geschlichtet werden. Das zeigt sich in der Frage der Freizügigkeit. Das hat dann natürlich auch seinen Preis bezüglich der Kontrollen. Das zeigt sich bei der Tatsache, dass wir eben durch die nicht mehr gemeinsame Agrarpolitik auch bei den Fischereirechten zum Beispiel völlig neue Gegebenheiten haben. Also das ist eine Trennung.
Darauf legt auch Theresa May allergrößten Wert, denn sie weiß genau, die größte Hürde auf dem Weg raus aus der EU, die kommt erst noch. Denn jetzt ist das britische Parlament am Zug und da braut sich gerade ein Sturm zusammen. Den einen geht der Brexit-Deal viel zu weit, den anderen längst nicht weit genug. Auch aus den eigenen Reihen steht May unter Beschuss. Deshalb startet sie noch in Brüssel mit der Werbetour für den umstrittenen Vertrag.
This is a deal which delivers on Brexit.
Dieser Deal liefert den Brexit. Wir schützen damit das Vereinigte Königreich. Wir schützen die Jobs und die Lebensgrundlagen unserer Bürger und wir schützen unsere Sicherheit. Das ist ein Deal, der gut ist für das gesamte Land. Was aber passiert, wenn das Unterhaus trotzdem Nein sagt? Fragen nach einem möglichen Rücktritt wollte Theresa May heute nicht beantworten. Und auch die anderen Gipfelteilnehmer hatten erkennbar keine Lust auf trübe Spekulationen. Schon gar nicht Kommissionspräsident Juncker.
Wenn der Esel eine Katze wäre, würde er sich täglich in der Baumkrone aufhalten.
Eine Warnung in Richtung der ganz harten Brexit-Fans in London hat Juncker aber dann doch. Neue Verhandlungen wird es auf keinen Fall geben, auch nicht bei einem Nein. Denn dieser Vertrag ist der einzig mögliche Deal.
This is the only deal possible.
Und auch die für ihre klaren Ansagen bekannte litauische Präsidentin Dalia Grybauskaitė findet deutliche Worte. Sie sagt, wie sich das Londoner Parlament entscheidet, ist doch nicht unsere Sorge.
I think it's not now our concern.
Soll heißen, die britischen Parlamentarier haben das Schicksal ihres Landes selbst in der Hand. Und auch das war heute in Brüssel mehrfach zu hören. Der wirklich beste Deal für Großbritannien wäre es, einfach in der EU zu bleiben.
Nun muss also im Londoner Parlament über den Brexit abgestimmt werden. Doch wie groß sind die Chancen für Premierminister May, eine Mehrheit zu bekommen? Anne Demmer zur recht unübersichtlichen Lage in allen politischen Lagern.
Für Theresa May dürfte es zumindest ein kurzer Moment der Erleichterung gewesen sein. Die erste Hürde ist genommen. Das Austrittsabkommen und die dazugehörige politische Erklärung über die zukünftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien wurden nach zähen 18 Verhandlungsmonaten unterschrieben. Die nächsten Wochen sind für Theresa May entscheidend. Eine Mehrheit für den Deal im Parlament zu erreichen, werde eine Herausforderung, erklärt der britische Außenminister Jeremy Hunt. Wenn das Abkommen abgelehnt wird, käme es zum Stillstand. Dann stehen uns unsichere Zeiten bevor. Die Leute wollen, dass wir den Brexit jetzt liefern. Der ausgehandelte Deal stößt im politischen London auf wenig Gegenliebe, weder bei den Brexit-Befürwortern noch bei den Gegnern. Für eine Parlamentsmehrheit braucht Theresa May 320 Stimmen. Doch selbst in ihrer eigenen Partei haben Dutzende konservative Tories bereits angekündigt, dass sie gegen den Deal stimmen werden. Auch der Unterstützung der nordirischen DUP kann sie sich längst nicht mehr gewiss sein. Die Parteichefin Arlene Foster warnt davor, sollte der Brexit-Vertrag vom britischen Parlament angenommen werden, müsse die Tolerierung von Mays konservativer Minderheitsregierung durch ihre Partei auf den Prüfstand gestellt werden. Die DUP befürchtet eine dauerhafte Sonderstellung Nordirlands durch den sogenannten Backstop, der Notfalllösung, die eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland vermeiden soll, um den brüchigen Frieden in der ehemaligen Bürgerkriegsregion nicht zu gefährden. Auch die oppositionelle Labour-Partei will im Parlament gegen den Brexit-Plan stimmen. Der Labour-Chef Jeremy Corbyn schrieb auf Twitter, es sei ein schlechter Deal für das Land, die Verhandlungen seien gescheitert. In einem Interview mit der BBC fordert der ehemalige Premierminister Tony Blair ein zweites Referendum. Das ist der einzige Weg, um das Land wieder zu vereinen. Die Frage im Referendum muss lauten, wollt ihr einen harten Brexit, so wie ihn Hardliner wie Boris Johnson fordern, oder wollt ihr lieber in der EU bleiben? Theresa Mays Deal wird nicht durch das Parlament kommen, weil er niemanden zufriedenstellt. Das Brexit-Abkommen hat lediglich die Einigkeit der Leute darin gefördert, gegen den Deal zu sein. Im Anschluss an den Sondergipfel machte Theresa May jedoch erneut deutlich, dass es ein zweites Referendum mit ihr nicht geben werde. Sie erklärte,
in any negotiation, you do not get everything you want.
In keiner Verhandlung wird man alles erreichen, was man will. Man muss sich über seine wesentlichen Interessen im Klaren sein und für sie kämpfen. Dafür muss man Kompromisse in anderen Bereichen machen, um ein Ergebnis zu erreichen. Ich denke, dass die Briten das verstehen. Wenn sie sich den Deal genauer anschauen, dann werden sie sehen, dass wir ein gutes Abkommen hinbekommen haben und dass es im nationalen Interesse ist, diesen Deal zu unterstützen.
And that it is in the national interest for everyone to get behind it.
Rund 2 Wochen bleiben bis zur Abstimmung im britischen Unterhaus. Sollte der Deal scheitern, wird es weitere Verhandlungen nicht geben, heißt es aus Brüssel.
Wir haben es gerade gehört, im britischen Parlament schimpfen die Brexit-Unterstützer. Der Entwurf sei eine Mogelpackung und erfülle nicht den Willen der britischen Mehrheit. Das ist gerade das Gute daran, findet unser EU-Korrespondent Samuel Jakisch. Hören Sie seinen Kommentar.
51,9%. Mit dieser Zahl fing alles an. Die klein wenig größere Hälfte der Briten will seit 2,5 Jahren raus aus der EU. Das Recht dazu hat das Land, so steht es in den Regeln der Union. Man kann jederzeit austreten, wie im Fitnessstudio oder früher bei der Tanzstunde. Wen die Lust irgendwann verlässt, der zahlt seine Rechnung und geht. Es wäre eine politische Schande gewesen, wäre die EU daran gescheitert, ihr eigenes Vertragsrecht auch in Tinte und Papier umzusetzen. Das hat sie nun geschafft. 535 Seiten Austrittsabkommen sind für die verbleibenden 27 Mitglieder beschlossene Sache. Das Problem ist, dass die andere Hälfte der Briten doch ganz gerne weitergeschwurft hätte beim gemeinsamen europäischen Tanzvergnügen. Für 48,1% des Landes ist die Musik bald aus, gegen ihren erklärten Willen. So funktioniert nun mal Demokratie, lautet ein beliebter Einwand. Wer fragt, der müsse auch mit der Antwort leben. Aber das ist zu einfach, denn nicht jede Frage verdient es, überhaupt gestellt zu werden. Die nach einer EU-Mitgliedschaft gehört dazu, weil sie, das zeigen 585 Seiten Bleiwüste eindrücklich, viel zu komplex ist für ein schlichtes Ja oder Nein. Demokratie ist keine Diktatur der Mehrheit. Im Gegenteil, ihre Qualität bemisst sich gerade am Schutz der Interessen jener, die nicht zur Mehrheit gehören. Die EU als Institution hat sich diesem Prinzip verschrieben. Egal wie heftig sie streitet, am Ende entscheidet der Europäische Rat die wichtigen Fragen im Konsens. Niemand wird einfach niedergestimmt. Das ist mühevoll, zeitraubend und ineffizient, aber es ist der einzige Weg, der nicht zu einer Spaltung führt. Ein harter Brexit, also ein Austritt ohne garantierte Rechte für jene, die von Anfang an dagegen waren, wäre deshalb undemokratisch gewesen. Der nun ausgehandelte Austrittsentwurf ist gut, weil er kein Brutalo-Brexit ist, sondern ein handsames Brexit-Chen. Nach dem 29. März bleibt auf der Insel alles beim Alten für mindestens 2 Jahre. Großbritannien bleibt in der Zollunion, zahlt weiter in den Haushalt ein, darf in Brüssel zwar nicht länger mitbestimmen, aber immerhin bleibt dem Land so die Peinlichkeit erspart, im kommenden Jahr bei den Europawahlen mitmachen zu müssen. Auch nach ihrer Trennung wollen beide Seiten enge Partner bleiben. Das haben sie sich in Brüssel versprochen. Innig und ambitioniert soll die künftige Beziehung sein, mit einem Abkommen über freien Handel und einem Dutzend weiteren zu Verkehr, Sicherheit und Energie. Großbritannien tritt aus, um durch die Hintertür wieder hineinzuschleichen. Die britische Dancing Queen dreht sich weiter zum europäischen Takt, aber nicht auf dem Parkett, sondern draußen auf dem Flur. Die Brexit-Anhänger verachten dieses Abkommen als unentschlossene Symbolpolitik, weil es sich über ein mehrheitliches Votum hinwegsetzt, in dem es ihm höchstens zur Hälfte gerecht wird. Aber diese politische Respektlosigkeit gegenüber dem größeren Teil der britischen Bevölkerung ist ausnahmsweise angebracht. Es ist richtig, den Brexit durchzuziehen, und es ist ebenso richtig, es nur halbherzig zu tun, eben zu 51,9%.
Samuel Jakisch kommentierte um Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Der technische Fortschritt in der Medizin ist rasant, gerade wenn es um Geräte und Produkte geht, die in unseren Körper eingesetzt werden oder uns zum Beispiel Medikamente verabreichen. Oft ist das gut für uns, weil es unser Leben besser macht oder sogar retten kann. Immer wieder schaffen es aber auch fehlerhafte und untaugliche Produkte auf den Markt, die Patienten schädigen können. Eine internationale Recherche mit dem Titel The Implant Files, auf Deutsch die Implantationsakten, hat die Branche der Medizinprodukte genau unter die Lupe genommen. Der Westdeutsche Rundfunk, der Norddeutsche Rundfunk und die Süddeutsche Zeitung waren beteiligt. Ergebnis: Das Problem hat System. Arne Hell berichtet.
Gabriele Hopf aus Berlin ist durch Metallabrieb geschädigt worden, aus ihrem künstlichen Hüftgelenk.
Das waren auch nicht nur diese Schmerzen. Mein Magen-Darm-Trakt fing an, verrückt zu spielen.
Andreas Rode aus Niederbayern ließ sich im Rahmen einer Studie eine künstliche Bandscheibe aus Kunststoff einsetzen, die nach 3 Jahren zerfallen war.
Ich habe die Prothese vorher 10, ein ganzes Stück. Und dann, weil es daherkommen, nur noch kleine Bröckchen.
Kai Preußer aus Herdorf im Westerwald infizierte sich bei einer OP, bei der ihm ein defekter Schmerzstimulator herausgenommen wurde.
Der Rücken verdickte sich und dann war halt die OP-Naht von den Elektroden aufgeplatzt und da war dann Eiter rausgekommen.
3 Patienten, die wegen implantierter Medizinprodukte gelitten haben. Journalisten aus 36 Ländern, darunter von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung, haben in den vergangenen Monaten mit gut 300 Patienten gesprochen, denen es ähnlich ergangen ist. Und sie haben Daten über Problemfälle zusammengetragen und ausgewertet. Die Verdachtsmeldungen zu schwerwiegenden Vorkommnissen haben sich in den vergangenen 10 Jahren in Deutschland verdreifacht, auf gut 14.000. Die Zahl der Fälle, in denen davon nachweislich das Problem durch ein Medizinprodukt ausgelöst wurde, war 2017 so hoch wie nie zuvor. Zusätzlich ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Die Recherchen deuten darauf hin, dass jedes Jahr weltweit Hunderttausende Patienten durch ein Medizinprodukt geschädigt werden. In Zehntausenden Fällen gibt es wohl auch Tote. Genauere Angaben sind nicht möglich, weil das System intransparent ist.
Man hat bis heute keine Register, die Ihnen sagen können, wo ist welches Medizinprodukt in welchem Land auf dem Markt.
Kritisiert Harald Schweim, der frühere Präsident des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte.
Und das macht zum Teil die Nachverfolgung im Schadensfall außerordentlich schwer. Und das ist immer noch nicht gelöst, dieses Problem für die Verbraucher.
Hier in der EU kommen riskante Medizinprodukte wie Implantate oft deutlich früher auf den Markt als in den USA. Sie müssen hier, anders als Medikamente, nicht von einer Behörde zugelassen werden. Es reicht, wenn eine privatrechtliche Prüfstelle, wie etwa der TÜV oder DEKRA, sie für den Markt freigibt. Dort werden allerdings vor allem technische Daten und Produktionsprozesse geprüft, nicht das Produkt selbst. Aussagekräftige Studien müssen die Hersteller in der Regel nicht vorlegen. Jürgen Windeler vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen kritisiert, dass das Risiko für Patienten erhöht.
Ja, sie werden einem Risiko ausgesetzt, weil es die Erkenntnisse, die man eigentlich bräuchte, zum Zeitpunkt der Einführung dieser Maßnahmen nicht gibt. In der Tat.
Die Herstellerverbände loben das System mit den privaten Prüfstellen. Es fördere Innovation und sorge dafür, dass neue Produkte Patienten schneller zur Verfügung stünden. Im vergangenen Jahr wurden neue Regeln für Medizinprodukte in der EU beschlossen. Sie sollen ab übernächstem Jahr greifen. Es wird Verschärfungen geben, zum Beispiel unangekündigte Kontrollen bei den Herstellern und die Auflage, mehr Studien vorzulegen, bevor ein Produkt auf den Markt kommt. Wie aussagekräftig diese Studien sind, das entscheiden allerdings weiter die privatrechtlichen Prüfstellen.
Zu den fehlerhaften Medizinprodukten gibt es auch eine Fernsehdokumentation im Ersten, Morgenabend um 20.15 Uhr. Sie trägt den Titel »Außer Kontrolle – Das gefährliche Geschäft mit der Gesundheit«. Es ist ein Paukenschlag, der heute in Ronnenberg bei Hannover passierte. Dort trat die Spitze des Landesverbandes der türkisch-islamischen Religionsgemeinschaft DİTİB zurück. Zur Begründung hieß es, man habe Strukturen verändern wollen, sich aber nicht gegen den Bundesverband in Köln durchsetzen können. Erste Reaktionen aus der Landesregierung gibt es schon. Marie-Caroline Klebosch berichtet.
Ministerpräsident Stefan Weil nannte den Rückzug des Vorsitzenden einen echten Rückschlag für die bisherigen Bemühungen in Sachen Islampolitik. Es sei zu befürchten, dass der DİTİB-Landesverband auf Linie gebracht worden sei. Man wolle die weitere Zusammenarbeit nun überprüfen. Der bisherige Landesvorsitzende der DİTİB, Yilmaz Kilic, hatte seinen Schritt gegenüber dem NDR so begründet, dass alle Versuche, Reformen innerhalb der DİTİB anzustoßen, gescheitert seien. Das Vertrauen zum Bundesverband in Köln sei nachhaltig gestört, weil türkische Botschaftsvertreter versucht hätten, direkten Einfluss auf die Vorstandsarbeit in Niedersachsen zu nehmen. Die DİTİB-Zentrale in Köln ließ eine Anfrage zum Rücktritt des Vorstandes und der Kritik des ehemaligen Vorsitzenden unbeantwortet. Nach eigenen Angaben vertritt die DİTİB in Niedersachsen und Bremen etwa 200.000 Muslime. DİTİB und zwei weitere Islamverbände wollen mit der niedersächsischen Landesregierung einen Staatsvertrag abschließen. Die Verhandlungen liegen derzeit auf Eis, weil dem Verband zu große Nähe zu Ankara nachgesagt wird.
In der Schweiz wurde heute gleich über drei Volksinitiativen abgestimmt. Die wichtigste hieß Schweizer Recht statt fremde Richter und wollte, dass Nationales über internationalem Recht steht. In den beiden anderen Fällen ging es um Kühe mit Hörnern und, man staune, die Frage, ob Versicherungskonzerne bei Verdacht auf Leistungsmissbrauch ihre Kunden überwachen dürfen. Dietrich Karl Meurer zu den Ergebnissen.
Als Rettung der direkten Demokratie hatte die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei SVP ihre Idee angepriesen, die Schweizer Verfassung stets über internationales Recht zu stellen. Doch das Volk glaubte den Argumenten von mehr als 100 Organisationen, die dagegen gekämpft hatten. Alle anderen Parteien, die Regierung, Wirtschaftsverbände und Menschenrechtsorganisationen hatten gewarnt vor Rechtsunsicherheit und einer drohenden Aushöhlung der Menschenrechte. Bei einer Annahme der Vorlage hätte die Schweiz internationale Verträge nur noch unter Vorbehalt schließen können, denn durch Volksabstimmungen wird die Schweizer Verfassung immer wieder ergänzt. Bestehende internationale Abkommen hätten gegebenenfalls gekündigt werden müssen, im Zweifel sogar die Europäische Menschenrechtskonvention. Erleichtert zeigte sich denn auch Andrea Huber von der Menschenrechtsorganisation Schutzfaktor M. Im Schweizer Radio SRF sagte sie, das Abstimmungsergebnis bedeute,
dass die Rechte der Menschen auch weiterhin geschützt sind. Und es heißt vor allem,
dass sich die Schweizer Bevölkerung nicht hat in die Irre führen lassen von der faktenfreien Kommunikation der SVP. Ein großer Tag für die Schweiz. Die Schweiz gewinnt heute.
Früher feierte die SVP Erfolge mit populistischen Initiativen gegen den Bau von Minaretten oder zur Begrenzung der Zuwanderung. Dass sie nun eine Abfuhr erhalten würde, deutete sich schon in Umfragen an. Wenig überrascht zeigte sich denn auch SVP-Kampagnenleiter Thomas Matter.
Ja, wir waren natürlich vorbereitet auf dieses Nein. Die aggressive, ich nenne das mal Märchenstunde-Kampagne der Gegner mit einem unlimitierten Budget zeigte uns schon vor ein paar Monaten, dass wir chancenlos sind.
Immerhin habe man eine breite Debatte über die direkte Demokratie angestoßen. Erfolglos war auch eine Initiative, der die Schweizer zunächst große Sympathie entgegengebracht hatten. Der Bergbauer Armin Kapaul und seine Mitstreiter wollten erreichen, dass in der Schweiz wieder mehr Kühe und Ziegen mit Hörnern gehalten werden. Das Entfernen der Hörner sei schmerzhaft und schade den Tieren. Im Schweizer Radio sagte Armin Kapaul nach der Abstimmung enttäuscht:
Das ist ja eine Initiative für die Kühe und für die Ziegen gewesen. Und wenn jetzt das Volk da nein stimmt, oder, dann enthornen sie eigentlich das Nationaltier von der Schweiz. Und das müssen sie der ganzen Welt jetzt anfangen zu erklären.
Er will weiter für das Wohl der Tiere kämpfen. Erleichtert zeigte sich dagegen Christine Bühler, die Präsidentin des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbands. Nicht zuletzt wegen Sicherheitsbedenken engagierte sie sich für Kühe ohne Hörner.
Sie sind nicht nur weniger gefährlich für die Bäuerinnen und Bauern, die mit den Tieren arbeiten. Sie sind auch für die, zum Beispiel die rangschwächeren Tiere, sind die Probleme viel kleiner in einer Herde. Und ich denke, dass dieses Argument doch auch überzeugen mochte.
Doch die Schweizer sagten an diesem Abstimmungssonntag nicht nur Nein. Ein sattes Ja bekam eine dritte Vorlage. Damit können Sozialversicherungen künftig Versicherte überwachen lassen, wenn ein Verdacht auf Leistungsmissbrauch besteht.
Mehr als 100 Menschen sollen in der syrischen Stadt Aleppo durch einen Giftgasangriff verletzt worden sein. Die Regierung in Damaskus beschuldigt Aufständische, die Stadt mit diesen Giftgasgranaten angegriffen zu haben. Rebellengruppen bezeichneten diese Anschuldigung als Lüge. Wie immer in diesem grausamen Krieg, der nicht enden will, ist eine objektive Feststellung des völkerrechtswidrigen Einsatzes von Giftgas nicht möglich. Anne Mehling mit einem Bericht.
Mehr als 100 Menschen sollen in der syrischen Stadt Aleppo durch einen Giftgasangriff verletzt worden sein. Die Regierung in Damaskus beschuldigt Aufständische, die Stadt mit Giftgasgranaten angegriffen zu haben. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana verbreitet Fotos und Videos von Menschen mit Atemproblemen, die in Krankenhäusern behandelt werden. Sie macht terroristische Gruppierungen aus der Umgebung von Aleppo für den mutmaßlichen Giftgasangriff verantwortlich. 107 Zivilisten seien verletzt worden. Der russischen Regierung zufolge setzten die Aufständischen Chlorgas ein. Vertreter von aufständischen Gruppen in Syrien bestritten den Einsatz von Giftgas. Sie bezeichneten die Anschuldigungen als Lüge und warfen der Regierung in Damaskus Diffamierung vor. Erstmals seit Einrichtung einer entmilitarisierten Pufferzone im Nordwesten des Landes im September flogen syrische und russische Kampfjets wieder Angriffe. Aus dem Verteidigungsministerium in Moskau hieß es, die russische Luftwaffe habe die Stellungen der Terroristen bombardiert, von denen aus Aleppo angeblich mit Giftgas beschossen worden sei. Betroffen seien Vororte westlich von Aleppo nahe der Provinz Idlib, teilte die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Eskalation kommt wenige Tage vor neuen Syrien-Verhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana. Dort wollen Vertreter der Regierung in Damaskus mit Vertretern oppositioneller Gruppen Russlands, Irans und der Türkei zusammenkommen. Einen Tag später will sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit der Lage in Syrien befassen. Aleppo war im Dezember 2016 nach langen, schweren Gefechten von Regierungstruppen zurückerobert worden. Die Aufständischen zogen sich unter anderem in die nahegelegene Provinz Idlib zurück. Es ist die letzte große Provinz in Syrien, die noch größtenteils unter Kontrolle von überwiegend islamistischen Aufständischen steht. Auch der syrischen Armee wurde in der Vergangenheit wiederholt der Einsatz von Chemiewaffen vorgeworfen. Die Führung in Damaskus bestreitet das.
Wir kommen zum Sport am Ende des Tages und schauen zunächst nach Argentinien, nach Buenos Aires. Dort ist das Finale der Copa Libertadores zwischen River Plate und den Boca Juniors nach schweren Ausschreitungen vor dem Stadion verschoben worden. Mehrere Profis der Boca Juniors erlitten Schnittwunden und Atembeschwerden, als ihr Bus von Fans des Erzrivalen River Plate mit Steinwürfen angegriffen wurde. Ivo Maruschik berichtet.
Argentiniens Medien sprechen von einer nationalen Schande. Die Szenen, die sich vor dem Stadion von River abspielten, hatten mit Sport jedenfalls nichts mehr zu tun. Die alte Rivalität zwischen River Plate und Boca Juniors schlug wieder einmal in Gewalt um. Steine und Flaschen flogen, als der Mannschaftsbus von Boca sich dem Estadio Monumental näherte. Fast alle Scheiben gingen zu Bruch. Dadurch gelangte auch Tränengas in den Bus, mit dem die Polizei die Randalierer zurückdrängen wollte. Zwei Spieler erlitten Augenverletzungen. Boca-Kapitän Pablo Perez wurde mit einem Augenverband ins Stadion zurückgebracht. Einige Spieler hatten Schnittwunden. Ein Großteil der Mannschaft kam hustend in der Kabine an. Wir sind nicht in der Lage zu spielen, erklärten mehrere Boca-Spieler. Trotzdem verlangte der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL, das Finale der Copa Libertadores anzupfeifen. Die Schnittwunden seien ja nur oberflächlich. Dagegen rebellierten letztlich beide Vereine. Gegen den Willen des Verbands einigten sie sich, das Spiel um 24 Stunden zu verschieben. Die Copa Libertadores ist das wichtigste Vereinsturnier Südamerikas, vergleichbar mit der Champions League. Das Finale bestreiten in diesem Jahr ausgerechnet die beiden alten Rivalen aus Buenos Aires. Jetzt soll sich am Sonntagabend entscheiden, wer den prestigeträchtigen Pokal gewinnt. Das Hinspiel war mit 2:2 unentschieden zu Ende gegangen. Wegen der extremen Gewaltausbrüche dürfen Fans der Gastmannschaft in Buenos Aires grundsätzlich nicht ins Stadion.
Und weitere Sportergebnisse des Tages hat jetzt Ina Kast.
Ja, hier ist alles friedlich geblieben. Der 12. Spieltag in der Fußball-Bundesliga geht gleich zu Ende. In der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Hannover 96 ist gerade Halbzeitpause. Und es war eine turbulente erste Hälfte. Es steht 2:1 für Gladbach. Jens Gideon verfolgt das Spiel für uns.
Das Spiel begann mit einem Blitzstart von Hannover 96. Nach 23 Sekunden traf Bobby Wood zur überraschenden Führung für die 96er. Langer Schlag aus der eigenen Abwehr, Kopfballverlängerung von Füllkrug auf Höhe des Mittelkreises, direkt in den Lauf von Bobby Wood und der dann allein Richtung Jan Sommer im Kasten von Borussia Mönchengladbach unterwegs, lässt dem keine Chance und erzielt nach 23 Sekunden die Führung für 96. Die hatte allerdings nicht lange Bestand, nämlich nur bis zur 6. Minute. Da traf Thorgan Hazard, der Belgier, zum 1:1 Ausgleich für überlegene Mönchengladbacher, die auch in der Folge die besseren Möglichkeiten in dieser ersten Halbzeit hatten und eine Minute vor Ablauf der ersten Halbzeit dann auch verdient in Führung gegangen sind. Michael Lang, der Schweizer, traf nach einem Pass von Janschke durch die Beine von Michael Esser im Kasten von 96 hindurch zum 2:1 zur Pausenführung für Borussia Mönchengladbach.
Ja, und mit einem Sieg könnte Gladbach den Vorsprung auf den FC Bayern München auf 5 Punkte ausbauen. Schon ein Unentschieden würde reichen, um Platz 2 zurückzuerobern. Im ersten Sonntagsspiel sah es ganz danach aus, als würde Werder Bremen die 4. Pleite in Serie hinnehmen müssen. Beim SC Freiburg erzielte Werder aber noch in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer zum 1:1 durch Augustinsson. Bremens Trainer Florian Kohfeldt ist mit dem Punktgewinn zufrieden.
Hier hat Gladbach verloren, hier hat Leverkusen verloren. Das ist jetzt hier nicht so, dass man hier hinfällt und sagt, wir gewinnen hier. Und wir sind jetzt weiterhin dran an den Plätzen, wo wir gerne hinwollen, aber auch nicht müssen. Und man kann nicht von uns erwarten, dass wir durch die Liga laufen und jeden Gegner auseinanderspielen. Das geht nicht. Aber wir haben uns heute gewehrt bis zum Ende und einen sehr verdienten Punkt geholt.
Und in der Tabelle bleibt Werder Bremen mit Florian Kohfeldt auf Rang 7. Kurzer Blick noch auf die 2. Fußball-Bundesliga. Der FC St. Pauli hat heute in Regensburg 1:1 gespielt, ist damit Tabellendritter, wobei morgen noch Union Berlin beim HSV spielt. Paderborn kehrt mit einem 5:1-Sieg aus Heidenheim zurück und Dresden schlug Ingolstadt mit 2:0. In Abu Dhabi ist heute die Formel-1-Saison zu Ende gegangen. Mercedes-Pilot Lewis Hamilton stand ja schon als Weltmeister fest, gewann aber auch das letzte Rennen. Jens Wolters über das Saisonfinale.
Weltmeister Hamilton zeigte zum Saisonende noch einmal alles. Nach seinem 11. Sieg in diesem Jahr drehte er mit seinem Auto Kringel im Zielauslauf mit jeder Menge Qualm und Gummigeruch und bei der anschließenden Siegerehrung zog er obenrum blank und präsentierte seinen stark tätowierten Oberkörper. Wie in der WM-Wertung landete auch in Abu Dhabi Ferrari-Mann Vettel direkt hinter Hamilton. Er hätte gerne mehr Rad an Rad gekämpft, so fiel Vettels Fazit aus, passend zum Rennen und der gesamten Saison. Glück hatte Formel-1-Pilot Hülkenberg zum Saisonende. Gleich nach dem Start überschlug er sich mit seinem Wagen, blieb aber unverletzt. Und mit dem Spanier Alonso verabschiedete sich ein zweifacher Weltmeister aus der Formel 1. Nach 18 Jahren macht er Schluss. Alle anderen Fahrer haben erst einmal Pause. Die neue Formel 1-Saison startet dann Mitte März in Australien.
Also in 3,5 Monaten. In der Handball-Champions League hat Flensburg gerade eben beim dänischen Meister Skjern mit 31:24 gewonnen. Es war das 9. von insgesamt 14 Gruppenspielen für die Flensburger, die aktuell auf dem 4. Tabellenplatz stehen und damit in der nächsten Runde dabei wären.
Vielen Dank, Ina Kast. Das war das Echo des Tages. Im Internet wie immer verfügbar als Podcast unter ndr.de/info oder wdr5.de. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.